So, erstmal ein gutes neues Jahr an alle, die uns vermisst haben, an unsere Community. Wir haben so viele nette Zuschriften bekommen und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Jetzt fährt der Gleis einfach mal 3 Wochen in die Sonne. Der hat noch nicht mal Internet da. Der Vogel liegt einfach am Strand, der schöne Mike natürlich. Dann habe ich mir gedacht, wen kann ich denn nehmen, der genug Selbstbewusstsein hat und eine Aura hier aufzutreten? Und Mike, ich hoffe, ich trete dir nicht zu nahe, wenn ich sage, ich habe nur einen gefunden. Der ist vielleicht noch ein Stückchen bekannter als du. Noch eine größere Nummer, der hat Rieseneier, sich hier hinzusetzen. Guten Morgen, Frank Buschmann.
Moin. Ja, also ich habe ja von Mike weiß ich nur eins, Richard Gere für Arme, so wie du ihn auch hier vorstellst. Also muss ja wirklich irgendwie, ist das irgendwie so ein Showman? Ist das so einer so, der als Bachelor 2 durchgeht
Ja,
oder was?
sieht unfassbar gut
Und
aus.
sagen wir mal so, guck mal, der Computer gibt Geräusche, ist aber egal. Übrigens das noch ganz kurz. Wer sich jetzt wundert, ist vielleicht ein bisschen Hall drauf oder so. Wir haben ja ein bisschen improvisiert. Ich möchte die näheren Hintergründe, warum wir mehr improvisieren mussten, als das wahrscheinlich in diesem Podcast, wenn Mike dabei ist, der Fall ist. Thomas hatte so ein bisschen, war ein bisschen durcheinander. Also war wahrscheinlich wieder auf der Galopprennbahn und hat gezockt und dann hat er wieder was anderes vergessen. Dann war er am Final Table und dann kam noch irgendwie eine 18-jährige Slowakin.
Oh, um Gottes Willen.
Nein. Oh Gott, wir schweifen ab. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, Thomas. Mike, wünsche ich alles Gute im Urlaub. Wo ist er? Wo liegt er in der Sonne?
Hat er sich nicht
Das
zu
hat er nicht
geäußert?
gesagt?
Nee, ist wahrscheinlich in St. Barth oder
Also jetzt
so.
mal ganz ehrlich, ist das denn eigentlich seriös, was ihr hier seit ein paar Jahren macht? Also es hört sich ja schon komisch an. Ja?
Also er hat eine Stimme, das ist Wahnsinn.
Ehrlich?
Ja,
Was
ja.
macht er denn sonst so? Ist er
Der war
beim
früher Unterhaltungschef beim SWR, hat auch
Ach.
Radiosendungen moderiert und
Okay.
hat eine Stimme, wo Frauen wirklich fast niederknien, muss man ganz ehrlich
Okay.
sagen. Ja.
Ich gucke gerade, ob du eine Nachricht von unserem Techniker bekommen hast.
Nee, bis
Nee,
jetzt
gut.
nicht.
Der wird ganz, wenn ich nach seinem Handy greife und auf die Nachrichten gucke, ich weiß übrigens, warum er so nervös wird, wenn ihr wüsstet, was da für Nachrichten ankommen.
Eieieiei.
So, also
Also,
du weißt nicht, wo er ist.
nein, ich weiß nicht genau, wo er
Okay.
ist, aber eins kann man sagen, und jetzt kommt nämlich gleich unser Jingle Buschi.
Ach so.
Genau. Das kann man sagen. Wer sich hier reintraut und wer mir hier Obhut gibt, obwohl ich so verwirrt bin, der braucht vor allem
Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
So, jetzt habe ich gerade was bekommen vom Techniker. Ich hoffe, dass das funktioniert. Moment, ganz kurz.
Aber er hätte mich ja auch ansprechen können, theoretisch.
Finger weg vom Mikro und
Ja.
nicht auf dem Tisch
Siehst du,
rumpoltern
genau das, was ich
und
dir
Handy
gesagt
vom
habe.
Tisch. Ja, genau.
Also nochmal, wir müssen das ganz kurz. Der Jingle ist schon gelaufen, ne?
Ja, der
Ist
ist
gerade
gelaufen. Ja,
gelaufen.
genau.
Wir müssen das wirklich sagen. Das ist ein bisschen eine improvisierte Lösung, die wir meiner Frau zu verdanken haben, die eine
Ja.
gute Idee hatte und eurem Techniker,
Ja.
der gesagt hat, das bekommen wir hin. Sollte es mal ein bisschen ploppen oder ein klein wenig Hall drauf sein, schieben wir es auf mich mit dem Wissen im Hinterkopf. Eigentlich ist es Thomas
Nein, und
Wagner.
das muss man jetzt sagen, bevor wir dann mit dem Sport anfangen. Buschi ist eingesprungen, freue ich mich sehr drüber, weil wir uns ja schon sehr, sehr lange kennen und schätzen. Ich darf das sagen, wir sind uns freundschaftlich verbunden und ich habe wirklich heute das Aufladegerät für meinen alten Laptop vergessen. Wir hätten uns sonst so ein bisschen versetzt gesessen. Jetzt haben wir ein Mikro, das haben wir der Lisa zu verdanken und der Technikchef Thorsten Bender. Der wird übrigens nächste Woche, wird der einspringen praktisch, mal von der einen Seite auf die
Ehrlich?
andere Seite. Das finde ich geil.
Wahnsinn.
Der Mann hat ja Kompetenz. Buschi, lass uns
Ja,
über die Bayern
ja.
sprechen erstmal.
Ja, ich habe das Spiel nicht gesehen, habe mir nur ein paar Highlights im Nachgang angeguckt. Ich bin aber so, dass ich, egal was ich vorhab, dann immer zwischendurch mal Zivilisationskrankheit aufs Handy gucke und eine ganze Weile Hoffnung hatte. Ich bin ja immer für einen spannenden Meisterkampf und habe gedacht, ach, vielleicht lassen die 2 Punkte liegen in Mönchengladbach. Ich habe aber in der Nachberichterstattung mitbekommen, okay, ein durchaus strittiger Elfmeter, aber am Ende doch leistungsgerechten Sieg für die Bayern in Mönchengladbach. Dass das, glaube ich, nicht Hurra-Fußball war, du hast wahrscheinlich mehr gesehen, das wirst du mir jetzt bestätigen. Du bist ja ein großer Freund der Bayern, das dürfte in diesem Podcast auch bekannt sein.
Ja, total.
Aber geht schon in Ordnung, der Sieg, ne?
Absolut, geht in Ordnung. Haben gut gespielt beim Angstgegner. Gladbach ist ja wirklich so immer zu Hause. Was ich mich gefragt habe, also erstens mal Kane, 26.11. im 26. Versuch. Ich war in Katar dabei, wie er für England gegen Frankreich verschossen hat, aber das ist schon, wie der die Elfer schießt, das ist auch schon klasse. Ist das für dich ein Elfer oder ist es eine Konzessionsentscheidung für dieses Ding aus der ersten Hälfte, wo der Gladbacher Reiz selber abschießt? Also das war mein Ding. Ich habe es gesehen, diese erste Szene, Und da wusste ich gar nicht, der Schiedsrichter hat ja gesagt, er gibt keinen Elfer, weil es vom eigenen Mann kommt. Wenn du streng drauf guckst, das ist eine Vergrößerung der Körperfläche, er schützt sich nur. Als Fan sage ich, will ich nicht, dass es dafür einen Elfmeter gibt. Die Bayern haben sich massiv beschwert und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, ich könnte mir vorstellen, bei der nächsten strittigen gibt es dann einen Elfer.
Wird jeder Schiedsrichter natürlich vehement bestreiten, weil das darf ja so nicht sein. Im Hinterkopf, im Unterbewusstsein kann das durchaus eine Rolle spielen. Da ich dich nicht auflaufen lassen möchte, sage ich jetzt nicht das, was ich wirklich dazu denke.
Warum? Sagst du?
Ich habe keinen Bock mehr über Handspiel zu sprechen. Und dieses erste Ding, wo es keinen Elfer gab, ist eins, da gibt es Spiele und Schiedsrichter, die pfeifen das. Und dann gibt es die Spiele, und genau das, was du sagst, ist die Geschichte, ich will auch nicht, dass das ein Elfmeter ist. Und wenn die Regel es hergeben würde, dass ich klar behaupten kann, nein, im Sinne des Fußballs und laut Regel ist das kein Elfmeter, dann bin ich glücklich damit. Ich kann das aber nicht. Ich kotze jedes Mal ab, wenn ich da in der Konferenz sitze und es geht um Handspiel und ich habe schon die Blöck-Heinis auf dem Ohr und sagen, jetzt leg dich fest und wir sagen nein, du sagst. Ich sage, ich will mir das erstmal angucken. Ich muss erstmal überlegen, welche Regel gerade greift. Und das ist, es kotzt mich dermaßen an. Und ob das dann am Ende eine sogenannte Konzessionsentscheidung ist, dass er bei diesem Kontakt da einen Elfer gibt, das kann ich nicht sagen. Das wird auch keiner, wenn er im Nachhinein zu der Überzeugung kommt, ja, vielleicht war das in meinem Hinterkopf, das wird ja nie einer zugeben.
Richtig.
Weil in dem Moment pfeift er kein großes Spiel mehr. Also von daher schwierig. Ich glaube, ich würde deine Gedanken da nicht ad absurdum verweisen, weil ich halte das für möglich, aber ich kann es einfach nicht beurteilen.
Was ich trotzdem gut fand, obwohl ich mir auch für die Spannung gewünscht hätte, dass Gladbach einen Punkt holt, dass der VAR nicht eingegriffen hat in dem Fall, weil es war für mich kein Elfmeter, aber es war auch keine glasklare Fehlentscheidung. Und so haben wir mal angefangen.
Aber Thomas, das ist es doch auch, das weiß man doch auch nicht mehr. Die greifen doch nicht immer nur bei glasklaren Fehlentscheidungen.
Genau, deshalb sage ich selber, obwohl ich es Gladbach gewünscht hätte, ich finde es gut, dass er nicht eingegriffen hat. Ja. Und die andere Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, sind die Bayern, jetzt kommen wir mal auf sportlich oder beziehungsweise eins noch mit dem Handspiel, um es zu vereinfachen. Ich habe gesagt, für mich wäre der einzige Parameter, ist es ein absichtliches Handspiel.
Aber weißt du, auch da streiten sich die Gelehrten, du musst es ja in eine Regel packen. Richtig. In einen Regeltext.
Aber als wir aufgewachsen sind, 80er, 90er, hieß es immer, ja, war das ein absichtliches Handspiel oder nicht? Weil es gibt ja Bewegungen und da ist dann die Frage, kann der Schiedsrichter das oft auch genauso beurteilen? Dafür muss er vielleicht auch selber mal gekickt haben. Aber die Regelung jetzt ist doch absurd.
Ja, du ziehst mich aber genau da rein, wo ich mich nicht mehr äußern wollte. Ich blicke nicht mehr durch. Ich sag's dir, wie es ist. Ja. Das ist ja genauso, das ist ja unpopulär in Deutschland mittlerweile. Dieser, wie spricht er sich, Cucurella? Cucurella?
Cucurella.
Cucurella. Ja. Als Sportler ist das für mich kein Elfmeter.
Genau das.
Punkt, Ende, aus. Das ist unpopulär, weil es wäre ja einer für Deutschland gewesen. Und es kam ja jetzt auch, jetzt wurde ja gesagt, wäre ein Elfer gewesen. Wer jemals Sport betrieben hat und weiß, was da passiert, der kann eigentlich rein gewissens nur sagen, hey, also das war, wenn du mit Absicht kommst. Das war garantiert keine Absicht. Wo soll denn die Hand hin? Und der streckt die auch nicht aus oder sonst was, sondern die hängt da runter. Übrigens, dann wird ja gesagt, ja, aber mit einer gewissen Anspannung. Ja, ein Profisportler betreibt keinen Sport, in dem sein Körper nicht in irgendeiner Form angespannt ist, weil dann läuft er wie so ein Lauch da rum. Also von daher, das sind alles so Dinge, ich blicke da nicht mehr durch und von daher, ehrlich gesagt, ich habe mir die strittigen Situationen angeguckt in der Zusammenfassung und oh, jetzt bin ich mal gespannt, was hier bei euch für ein Feedback kommt. Der Schiedsrichter, ich glaube, Sioane hat das übrigens sehr ähnlich geäußert in der PK. Im Großen und Ganzen lag der Schiedsrichter gut. Nicht immer so, dass jeder ihm folgen muss, aber auch nirgendwo so, dass jeder sagen muss, kompletter Schrott. Und das ist ja heutzutage schon eine ganze Menge. Also ich finde, das war im Großen und Ganzen in Ordnung. Und wenn du über die Bayern sprechen willst, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die 90 Minuten gesehen. Ehrlich gesagt ist das, was mir Angst macht. So ein bisschen typisch Bayern vor ein paar Jahren. Gar nicht himmelhoch jauchzen oder sonst was, aber schon so überlegen, dass du immer das Gefühl hast, irgendwann fällt das Tor. Und jetzt hast du ja unter Kompanie auch mittlerweile oft das Gefühl, und sie kriegen nicht zwingend eins. Das war ja in den letzten 2, 3 Jahren komplett anders und zu Beginn der Saison auch. Mir macht das ein bisschen Angst. Es wird mehr von Leverkusen als von Bayern abhängen, glaube ich.
Sehr gut. Eins noch zu Cucurella. Ich finde das super, dass du das nochmal ansprichst. Ich war kurz nach DM bei dem Kollegen Ed Broski Show. Mhm. Kennst du vielleicht auch bei Twitch?
Gamer Brother.
Ganz genau. Immer eine sehr interessante Runde, die er so zusammenstellt. Und ich habe das auch gesagt, dass ich keinen Elfer dafür will. Ich bin da angefeindet worden auf dessen Seite. Und ich bin genau wie er, weil vor allem der läuft ja von links auch noch in die Mitte rein. Also, dass der Arm so ein bisschen schwingt, ist für mich völlig normal. Natürlich kannst du nach den heutigen Regeln dafür einen Elfer geben, aber als Sportler möchte ich nicht so ein Spiel dadurch gewinnen. Wahrscheinlich wäre es am Ende jedem egal gewesen, bin ich vollkommen bei dir.
Ja, und der Punkt ist ja, Thomas, und das ist ja im Fußball immer so, bei einem Regelwerk, das einige Interpretationen offen lässt, am Ende ist es ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, liegt es im Auge des Betrachters, und wenn der Betrachter ein deutscher Fußballfan hier in Deutschland ist, dann wird er immer einen Elfmeter fordern. Es ist hypothetisch, stell es dir einfach umgekehrt vor, Deutschland führt 1-0, die gleiche Situation umgekehrt, dann werden alle sagen, das ist doch kein Elfmeter. Ja. Das ist ja auch irgendwo das Schöne. Nur, was mich, und okay, jetzt reden wir hier wieder stundenlang über diese scheiß Handregel, aber das nervt mich einfach, dass du als jemand, der sich beruflich damit beschäftigt, als Spieler und als Fan keine Ahnung mehr hast, was jetzt eine richtige Entscheidung ist. Weil die Verantwortlichen im Regelboard und auch die beim DFB, die für die Schiedsrichter verantwortlich sind, im Fall der Bundesliga, die werden immer eine Begründung finden, warum das richtig ist, was da gepfiffen wurde. Und da klinke ich mich aus. Jetzt klinke ich mich da raus.
Genau. So, und dann lass uns jetzt noch kurz über die Bayern sprechen. Du hast recht, also so aus einer Winterpause, einer kurzen rauszukommen, in Gladbach zu gewinnen. Auf der anderen Seite, sie waren 9 Punkte vor. Uli Hoeneß hat ja den Titel schon versprochen. Und jetzt hat Leverkusen Boden gut gemacht. Und wenn du siehst, dass Leverkusen Punkte liegen hat lassen gegen Kiel, in Bochum, in Bremen, alles in der Schlussminute, dann könnte es schon deutlich spannender sein. Ich glaube, dass Leverkusen, auf die kommen wir gleich noch, da ist. Aber die Bayern werden bei sowas natürlich nicht nervös. Das ist auch klar.
Die Bayern werden nervös, wenn sie in Leverkusen verlieren.
Genau, dann können sie, weil der Pokal ist schon weg und ein Titel muss sie ja dieses Jahr, das ist ganz klar. Die Diskussion um Vertragsverlängerungen oder sowas, also ich habe das Gefühl, Kimmich wird schon, glaube ich, bleiben, weil der sich mehr wertgeschätzt fühlt als vielleicht noch im letzten Jahr.
Wann fällt der erste Stein und wer ist der erste Stein? Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Geschichte, weil wenn die jetzt, alle warten ja auf den Monstervertrag von Musiala, wird der unterschrieben, wird die Seite von Kimmich oder Kimmich selbst sagen, okay, ihr seid in der Lage und bereit, dem jungen, zukunftsträchtigen Aushängeschild der Bayern das und das zu zahlen. Aber ich bin auch eine Integrationsfigur, ich bin auch was wert. Ziehen Sie Kimmich vor und verlängern für eine Gehaltserhöhung, kann Musiala sagen, ja, aber Moment, hattet ihr nicht gesagt, ich bin das Gesicht des FC Bayern in Zukunft? Kann den Preis diktieren. Da hat Didi Hamann ein paar ganz gute Sätze zugesagt. Also, sagen wir mal so, ich kann mir gut vorstellen, dass beide verlängern. Es wird aber schweineteuer.
Ja. Das wird schweineteuer. Wobei bei Musiala soll ja angeblich diese Ausstiegsklausel für 175 ihm das Ding erleichtern. Keine Ahnung. Die Frage bei den beiden, ich kann sie echt noch nicht richtig einschätzen. Ich traue denen zu, Meister und Champions League-Sieger zu werden.
Nein, Champions League nicht.
Ja, aber wer ist
Liverpool.
Liverpool, gut. Das, aber du kannst ja trotzdem auch mal einen schlechten Tag haben.
Nein, das will ich jetzt aber nicht.
Nein, aber, ja, aber die Spitze ist ja jetzt ja, auch nicht so breit.
Nein, du hast ein übermächtiges City fällt weg.
Ja.
Ein, wie ich zu Beginn der Saison gedacht habe, übermächtiges Barcelona ist in sich, ich will nicht sagen kollabiert, aber. Gut,
gestern haben 5-2 gegen Real, war okay.
Du sollst nicht auf den Tisch hauen. Der Techniker hat gesagt, du sollst ja nicht rumklopfen. Du bist so engagiert. bei Barcelona, sagen wir mal so, es ist mir nicht konstant genug, jetzt über das, was wir die Saison bisher gesehen haben. Sonst hätte ich die mit Liverpool ganz oben. Und dann hast du recht, es gibt kein City mehr. Ich halte die Italiener, die sind immer gefährlich.
Inter zum Beispiel, ne? Der hat mittlerweile eine richtige Routine.
Ja, und auch stabil vor allem.
Ja.
Gut, Italiener, ne? Defensiv.
Aber Real kommt dies ja für mich, glaube ich, nicht.
Nein, Real schließe ich aus.
Ja?
Also ich bin ja Freund klarer Worte. Real hat für mich, die werden jetzt ganz sicher Champions League Sieger, wenn ich das so sage. Aber nein, das halte ich für ausgeschlossen. Das sind mir einfach, also da passt vieles nicht meiner Meinung nach. Liverpool ist für mich, wenn man das in dem Leistungsbereich sagen kann, klarer Favorit, weil die wirklich stabil sind. Auch eine geile Geschichte, ne? Was der, wie heißt der, Slot?
Slot.
Was der als Nachfolger von Klopp, wo jeder sagt, das willst du nicht antreten, dieses Erbe, was der da spielt und was die punktemäßig einsammeln, sensationell, für mich klarer, in Anführungsstrichen, Favorit. Und dahinter hast du tatsächlich recht und das zeigt deine ungemeine Expertise. Ja, wir werden auch später noch kurz drüber sprechen, dass die weit über den Fußball hinausgeht. Aber das ist natürlich der absolute Hammer, dass du dass du nach Liverpool keinen mehr nimmst, wo du sagst, also kein PSG, kein Real, die kommen mindestens ins Halbfinale. Aber ich glaube es halt bei den Bayern auch nicht zwingend.
Okay, aber dann ist ja genau dasselbe. Ich glaube, ich habe mir das jetzt mal durchgeguckt. Es gibt ja nach dieser Champions-League-Vorrunde so eine Setzliste. Also es wird ja so ein richtiger Baum eingeteilt, wenn die Bayern dann vielleicht das im Finale Liverpool bekommen, dann noch mit dem Heimrecht. Ja. Also ich will damit nur sagen, ich halte sie für konkurrenzfähig mit den Besten in Europa, aber trotzdem bin ich mir noch nicht sicher über diese Abwehr, weil sie ja in ein paar Tests das einfach nicht geschafft haben.
Naja, und in Barcelona, in Barcelona, das hat mir dann aus Sicht der Bayern, ich bin ja kein Fan irgendeines Clubs, das hat mir aber echt Angst gemacht, weil das war... Können die auch alle sagen, ja, bis zum 1-1 war das ja ein ausgeglichenes Spiel. Aber das war schon eine Vorführung.
Genau, du kriegst vier Stück einfach in Barcelona.
Aber ich lege mich da fest, da kann hier auch dein Gigolo, der Klaas, kann da auch irgendwie später mich irgendwie vorführen. Für mich wird Liverpool Champions League
sein. Nein, wird er auf gar keinen Fall machen. Ein Wort noch zu Borussia Mönchengladbach, weil wir den immer, er nennt Gerardo Seoane das Produkt, weil er findet, er hat zu viel im Haar davon. Ja. Ich finde, sie haben auch am Samstagabend wieder ordentlich gespielt. Ich finde, Kleindienst funktioniert. Mit Sander und Stöger hast du dich verstärkt. Also das muss man da nochmal anerkennen, auch wenn viele Gladbach-Fans sagen, er müsste mehr Emotionen zeigen. Ich finde, die sind auf einem guten Weg.
Ja, also ich habe mir ja, ich habe das ja, glaube ich, bei uns hier in unserer kleinen, aber feinen Glanzparade bei Sky mehrfach gesagt, als die Lisa, die bei einem Fußball-Tippspiel mitmacht, mich gefragt hat, erste Trainerentlassung ist ja auch immer so ein Punkt. Habe ich direkt gesagt, Borussia Mönchengladbach. Ich habe halt gedacht, weil da ist ja immer Anspruch und Wirklichkeit in den letzten Jahren problematisch. Und ich hatte wahrscheinlich sehr die Vorsaison noch im Hinterkopf, wo ich echt Spiele gesehen habe, wo ich gedacht habe, um Gottes Willen. Und habe gesagt, ich glaube in Gladbach, weil auch Seoane nicht so everybody's darling und Fanliebling ist.
Weil er auch so immer so teilnahmslos an der Linie steht. Ne?
Und ich sage dir, ich kann dir nicht genau das einzelne Spiel jetzt nennen, aber ich glaube, nach 5 oder 6 Spieltagen habe ich gesagt, jetzt ist es bald soweit.
Genau, in Augsburg, glaube ich. Und dann Frankfurt noch Pokalniederlage.
Genau. Aber da haben sie die Kurve gekriegt. Und ich finde auch, dass sie über weite Strecken sehr ansehnlichen Fußball spielen. Man muss aber auch sagen, Thomas, das ist auch ganz gutes Personal, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja.
Jetzt haben sie noch dieses Puzzleteil, was ihnen fehlte, mit Kleindienst gekriegt. Das ist übrigens auch nicht selbstverständlich. Ich meine, Wolf hat den schon zu Beginn der Saison zum Nationalspieler gemacht, habe ihn ausgelacht und 3 Wochen später wurde er nominiert. Ja, ja. Das ist zu meiner Expertise. Ja. Aber mir gefällt das in Mönchengladbach. Ich weiß nur, lass die 3-mal in Folge verlieren und relativ unattraktiven Fußball spielen, sag ich dir, ist im Borussia-Park gleich wieder Alarm. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, da wird man Seoane nicht gerecht. Das, was du sagst, hast ja auch bei uns in der Glanzparade schon ein paar Mal gesagt, das hast du dann von dem Kleist, ne? Mit der Pomade im Haar, ne? Da habe ich mich gewundert. Ne? Du bist ja, kommst ja sonst nicht so über die Optik.
Dankeschön. Ich habe andere Qualität.
Nein. Ich finde auch, dass das besser ist, als ich erwartet hätte und dass das sind ja auch 24 Punkte haben sie, glaube ich. Also sind da übrigens nur einer weniger als Borussia Dortmund, muss man sich auch mal vor Augen führen. Für oben, für die ersten 6, glaube ich, reicht es nicht. Aber die werden niemals Probleme nach unten kriegen. Und da ist aber die Frage, reicht das Gladbach? Das weiß ich nicht.
Ich sage 7 bis 9 bin ich auch bei dir. Und da gibt es ja dann noch Mannschaften wie Werder zum Beispiel auch, die ein bisschen eigentlich überperformen. Aber ich glaube auf jeden Fall Aspiranten zumindest für 7 oder 8. Du hast die andere Borussia schon angesprochen. Erst Leverkusen oder erst Borussia Dortmund?
Ja, lass uns mal noch kurz. Ich glaube, Leverkusen können wir, weil ich glaube, dass wir uns da komplett einig sind. Leverkusen ist wieder in der Spur. Übrigens, wenn wir über die Champions League sprechen, sollten wir auch Leverkusen nicht ganz vergessen.
Bin ich bei dir. Ne? Unter den Top 5, 6 würde ich die auch nehmen.
Und sie wirken auf mich so, als hätten sie gerade wirklich, Gott sei Dank, aus deren Sicht war die Winterpause kurz, sind wieder im Flow. Das spürt man. Also von daher international gut. Und ich glaube, irgendwann Mitte Februar ist das Spiel gegen die Bayern zu Hause. Bis dahin nichts liegen lassen. Die Bayern schlagen. Wenn die auch nichts liegen lassen, ist man auf einen Punkt dran. Dann haben wir das, was ich mir in der Bundesliga immer wünsche. Und ich glaube übrigens, das wird sich auf diese beiden Mannschaften beschränken. Kampf um den Titel. Mir gefällt das, was Alonso da macht in Leverkusen. Und nicht, weil ich auf irgendeinen Bandwagon aufspringe oder so. Ich finde, die spielen geilen Fußball. Auch da darf man eins nicht vergessen. Das ist schon auch eine unfassbar gut besetzte Mannschaft. Aber, das haben wir schon oft erlebt, aber über jetzt 1,5 Spielzeiten mit denen so einen Fußball zu spielen, mit einem Hänger, den man überwindet, finde ich großartig. Ich glaube trotzdem, dass die Bayern Meister werden. Aber ich glaube, wir erleben Gott sei Dank einen richtig spannenden Meisterschaftskampf.
Jetzt muss man ja mal sagen, für die, also
wenn er ab und zu abgelenkt wirkt, dann ist es, weil der Hund Thomas Pebbles beschäftigt.
Pebbles, Wahnsinnshund, also Buschis Hund. Buschi war selber Zweitliga-Profi im Basketball und Wasserball-Junioren-Nationalmann. Hat mir in Spili auf Kreta ein paar Dinge eingeschweißt. Ach
komm, einen guten Wurf hatte ich.
Wirklich, ja. Dieser Armzug aus dem Wasser raus und dann haben wir beide fast einen Sonnenstich gehabt.
Ja, nicht fast, ich hatte einen. Da ist der Fernseher durchs Zimmer gelaufen,
ist der in meiner Wahrnehmung. Sag mal, Thomas, ja, wackelt der Fernseher oder so?
Der ist doch gelaufen.
Ja, ja, ist gelaufen.
Und wir haben da hatten wir nichts getrunken.
Gar nichts, noch nicht mal, genau. Danach sind wir da was trinken gegangen. Buschi, frage nur, wenn du jetzt auf die Personalie Wirtz und Palacios am Wochenende guckst. Also da muss ich jetzt wirklich sagen, jetzt kann man natürlich im ersten Reflex sagen, geil, ein Trainer, der alle gleich behandelt. Auf der anderen Seite ist Wirtz ja ein Spieler, der den entscheidenden Unterschied macht. Und Wirtz ist ja auch jemand, der im Spiel sehr teamorientiert spielt. Also ich glaube nicht, dass ein Mitspieler gesagt hätte, weil der im Stau stand auf der Kölner Brücke, darf der heute nicht spielen. Was ist das dennoch für ein Zeichen, wenn du in so einem Spiel, weil die Bayern haben ja sicher damit gerechnet, dass Leverkusen in Dortmund was liegen lässt, wenn du auf Palacios, den finde ich übrigens schon richtig gut, aber vor allen Dingen auf einen der besten Spieler der Bundesliga, einfach mal kurz verzichtest, weil der im Winter, und wer in Köln mal im Winter rumgefahren ist, der weiß, wie das ist. Man hätte ja auch sagen können, okay, das ist höhere Macht. Was sagt das aus?
Also Punkt 1, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber ich stelle mir immer noch die Frage, ob die Geschichte stimmt. Mhm. Aber nochmal, nicht falsch verstehen, aber das war mein erster Reflex. Als ich das gelesen habe, hat im Stau gestanden. Ein Stau, der ihm hätte bekannt sein müssen, weil der immer stattfindet. Mhm. Stichwort Brücke. Mhm. Mein Reflex war, ihr könnt mir viel erzählen, ihr verarscht uns doch. Nochmal, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich habe drüber nachgedacht. Mhm. So, Punkt 1. Sollte es, und wir unterstellen jetzt mal, dass ja uns keiner einen Scheiß erzählt, so sein, dann wird es im Nachgang als großartiger Schachzug bestehen bleiben. Weil Bayer Leverkusen dieses Fußballspiel gewonnen hat. Jetzt stell dir einfach mal, ist alles konjunktiv, jetzt stell dir einfach mal vor, die verlieren das 3-0, sang- und klanglos. Und jetzt kommt auch rein irgendwann, aber die haben längst den Faden verloren und kommen nicht mehr zurück in dieses Spiel. Und Alonso hat gesagt, ja, aber ich bleibe meiner Linie treu. Das ist fürs Mannschaftsgefüge und wie ich so eine Mannschaft einstimme, da hätte das unter den Umständen nicht gepasst, stehe ich zu. Dann würden wir jetzt alle anders darüber sprechen, da bin ich mir relativ sicher. So wie es gelaufen ist, sage ich, boah, was für ein geiler Trainer. Mhm. Die Eier musst du erstmal haben, zu sagen, das Gefühl, weil damit holst du ja eine Mannschaft ab. Auch der Wirtz kann ja jetzt im Nachgang nichts sagen. Es kann ja kein Wirtz-Befürworter, sind sie ja alle, aber kein Wirtz-Fan kann sagen, wie kann der nur, sondern ganz im Gegenteil, man wird sagen, boah, damit zeigt er, wir sind wirklich eine Mannschaft und keiner ist gleicher als die anderen. Brillant. Ich würde nur gerne mal gucken, was passiert wäre, wenn.
Aber macht das die, die da sind, vielleicht sogar noch stärker, weil Wirtz vielleicht einsehen wird, okay, ich war nun einmal zu spät, kann nichts sagen, weil die Mannschaft gewonnen hat und die, die gespielt haben, die haben ja das Vertrauen vom Trainer bekommen. Also ich finde, ich weiß nicht, wann du vielleicht das letzte Mal Leverkusen, ich sehe die ja häufiger, weil es ja im Westen
ist. Ich habe so oft tatsächlich in der Konferenz
gehabt. Ja, und wenn du am Spielfeldrand sitzt und siehst, wie Wirtz Fußball spielt, das ist, egal wie man zu Bayer Leverkusen steht, das ist einfach ein Genuss, denen zuzugucken.
Müsstest du dir die brillanten Zusammenfassungen von mir, die ich dann immer in alle Spiele, alle Tore
mache, immer
müsstest du dir angucken, da sage ich ganz oft, es macht einfach nur Spaß, diesen Typen beim Fußball zuzuschauen.
Und auch der Rest, der dazukommt, Grimaldo, Xhaka, die können ja auch alle kicken.
Und natürlich, wenn du diese individuelle Klasse hast und das schaffst, in ein Kollektiv einzubauen und als Kollektiv wirken zu lassen, und dazu gehören ja solche Maßnahmen, ich bin ja mal Freund dessen, was zwischen den Ohren abläuft, natürlich ist das brillant. Und natürlich ist das jetzt, im Nachhinein wird man vielleicht irgendwann darüber sprechen, pass auf, Leverkusen wird deutscher Fußballmeister. Ich kann mir vorstellen, dass der 16. Spieltag häufiger hergenommen wird als Beispiel dafür, warum diese Mannschaft so gut funktioniert. Das ist im Leben und im Sport so. Es hat geklappt. Und ich glaube, jetzt kommt vielleicht ein Unterschied zu vielen anderen Dingen, die ich im Sport schon erlebt habe. Dem Alonso glaube ich das ja wirklich, dass er das aus tiefster Überzeugung macht. Und zwar nicht, um Wirtz abzustrafen, sondern einfach, weil er davon überzeugt war, nee, meine Spielvorbereitung, das stört jetzt meine Spielvorbereitung, da muss ich bei mir selbst bleiben. Ist einer der ganz wenigen, denen ich das glaube. Und von daher kommt ja nicht von ungefähr, dass wir alle, ich glaube wirklich fast alle Sportreporter, Fußballreporter schwärmen von Bayer Leverkusen, wie sie Fußball spielen. Und auch wenn mir Alonso manchmal etwas zu staatstragend daherkommt, das mag an der Sprachbarriere liegen. Stell dir mal vor, wir müssen das Ding hier auf Spanisch führen. Ja, ist ja so.
Habe ich mal nach einem Finale getrieben. Ja.
Also ich finde das, ich finde das berechtigt, dass wir Sportjournalisten alle sagen, ich spiele geilen Fußball und der Typ hat wirklich was. Ich fürchte halt wirklich leider, dass das sein letztes Jahr in Leverkusen und in der Bundesliga ist.
Ich finde, du hast jetzt eins ganz richtig gesagt, dieses A bei sich bleiben und zu sagen, mich stört das in meiner Vorbereitung. Man hätte ja auch sagen können, komm, wir fahren mit dem Bus nach Dortmund, der Rest fährt alleine und die sind ja um 15 Uhr im Mannschaftshotel und dann sprechen wir nochmal drüber. Nein, ich glaube, der ist so akkurat.
Genau.
Bei dem sitzt ja auch jedes Haar, wie der angezogen
ist. Also hat er nicht auch gesagt, es hätte ihm einfach, so wie er die Mannschaft eingestimmt hat, da hätte er kein gutes Gefühl gehabt,
genau, wenn er das anders...
Ich glaube ihm das.
Ja,
ja. Andere hätte das vielleicht als
erklärt. Hör doch mal auf, immer hier gegenzuhauen. Der Techniker, dem fällt die Kaffeetasse aus der Hand.
Ja, Thorsten Bender, Legende aus dem Siegerland, Sauerland, aus Bigge.
Bigge Olsberg.
Bigge hinten bei Olpe.
Ja, das ist Bigge, das ist ein Fußballverein, Landesliga, glaube ich, Bigge Olsberg. Ja.
Bigge Olsberg, war das nicht früher eine Bobbahn oder sowas gab es dann? Oder nee, es gab einen guten Bobfahrer aus Bigge Olsberg, glaube ich.
Jetzt, aber da kommen wir später noch zu. Ich habe noch zwei, drei Fragen an dich, wo die Leute feststellen können, was für ein Wissen, profundes Wissen du im Sport generell hast. Ende des Podcasts. Das nennt man Cliffhanger.
Okay.
Habt ihr eigentlich auch Werbung hier drin oder irgendwelche...
Wir haben Werbungen und jetzt waren wir gerade in Verhandlungen. Also heute haben wir keine,
weil heute
bist du nach diesem Podcast habt ihr Werbung.
Wird das auf jeden Fall kommen.
Soll ich denn eigentlich, soll die Lisa nachher auch ein Foto machen und ich soll in meiner Story einen Hinweis auf euren...
Ey, das wäre geil.
Ohne Scheiß.
Ja.
Kommentatorenblock, ist der Server zusammengebrochen? Ja. Was können wir bei euch?
Gute Zuhörerzahlen. Also,
ne? Ja gut, wir haben gute Zahlen, aber ich gucke immer nach unserer Glanzparade. Wir sind dann auch immer ganz gut geratet, aber gegen deinen, als du selber noch einen eigenen Podcast hattest, können wir natürlich nicht anstinken, aber du wirst jetzt uns auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal einen Schub geben. Weil Optik leider, wir müssen das mal als Videoflog mit dem Gleis machen. Kommen wir bitte
mal. Sieht der so gut aus?
Der sieht wirklich richtig gut aus. Ich werde dir nachher nochmal ein Bild von ihm zeigen.
Gut, aber du hast ja auch ein bisschen Hang so zu Menschen, die so Mallorca-Bräune haben und so.
Du,
hast,
ja,
gar nicht du so hast ja ein bisschen was Triviales so in deiner
Neigung. Auf jeden Fall.
Ich bin Neigungen.
Gottes Willen. Aber der ist gar nicht so mit Mallorca und sowas.
Nee, trinkt doch keinen Alkohol.
Gut, ich auch nicht mehr. Seit 3 oder 4 Monaten keinen Schluck.
Keinen Schluck? Ja,
außer mit Clara ein Schnäpschen jetzt im Skiurlaub.
Buschi, was habe ich mit dir schon schöne Abende erlebt,
wo es auch Alkohol gab?
Ja.
Ah, okay. Lass uns mal, bevor wir, vielleicht sagt der ein oder andere BVB-Fan, ich brauche richtig was. Also ich muss sagen, das kann eine brutale Saison werden. Ich mache jetzt mal eine These. Bayern weg, Leverkusen weg und ich denke auch Leipzig. Die werden zumindest unter die ersten 4 kommen. Die Champions League ist essentiell. Ich glaube nicht, dass Platz 5 dieses Jahr reicht. Und ich glaube, bei Dortmund muss man sich langsam mal ein bisschen die Frage stellen. Man will immer die Nummer 2 sein. Man hat vor 2 Jahren die Meisterschaft gefühlt am letzten Spieltag weggeworfen. Man war im Champions-League-Finale, will ich alles nicht vergessen. Aber wenn du dir die Bundesliga-Vorstellungen so ein bisschen jetzt seit 1,5 Jahren anguckst, das muss einem schon...
Thomas, seit 8 Jahren. Geh weg von 1,5 Jahren.
Ja, stimmt.
Es ist seit 8 Jahren so, wie die Natur mit ein paar Schwankungen uns begleitet. Wir haben immer ein paar Jahreszeiten. Es kommt immer alles gleich. Borussia Dortmund... verpflichtet hoffnungsvollen, hochtalentierten und auch einschlagenden Nachwuchsfußballer. Dadurch ein Riesenaufschwung. Die spielen Traumfußball. Sie stehen eine Weile ganz weit oben in der Tabelle. Du kannst genauso danach die Uhr stellen. Leistungseinbruch. Warum spielt diese hochtalentierte Mannschaft plötzlich über 4, 5 Wochen einen Fußball, der sie aller Chancen beraubt? Nächste, dann wird der mindestens ein Hochtalentierter wird verkauft. Sie schaffen es, also muss man ja auch mal Komplimente machen, trotzdem immer wieder das Auge zu haben auf Spieler, wo man ja auch sagen könnte, warum die Bayern den nicht geholt, warum hat...
Waren sie das im Moment?
Im Moment fraglich, aber ich rede jetzt ja von den letzten 8 Jahren und da reden wir von Sancho, von Bellingham, von Haaland, um mal die ganz Großen zu nennen. So, und immer haben wir gesagt, boah, was spielt das Team der Hochbegabten? Wie oft haben wir das gesagt? Und jedes Mal war noch immer der Einbruch da. Und jetzt wird's ja spannend. Und sie berappeln sich irgendwann wieder. Und es reicht ja immer, fast immer, um in die Champions League zu kommen. Und das ist ja schon mal auch eine Qualität. Aber genau das, was du gesagt hast, diese manifestierte Nummer 2 laut Hans-Joachim Watzke, die man ja qua Selbstverständnis ist, die ist man in der Bundesliga tatsächlich nicht mehr. Wenn man sie denn überhaupt konstant jemals so krass war. Und da komme ich dann nach Handspiel, das zweite Thema, wo ich fast leid und satt bin, drüber zu sprechen, weil wir haben unterschiedliche Trainer erlebt, wir haben, wie ich gesagt habe, eine Durchmischung der Mannschaft immer wieder erlebt. Irgendwie ist es ja komisch, dass mit unterschiedlichem Personal das Verhaltensmuster eines Fußballclubs immer das gleiche ist. Und dann musst du anfangen zu fragen, woran liegt das?
Und das überlasse ich jetzt allen Fans von Borussia Dortmund, sich darüber mal Gedanken zu machen, ob da nicht tatsächlich bei allen Verdiensten, die unterschiedlichste Verantwortliche bei Borussia Dortmund haben, ob es nicht vielleicht auch da mal an der Zeit ist, einen Wechsel zu vollziehen, um vielleicht auch in der Kultur, Struktur und Kultur des Vereines was wieder oder generell zu verändern. Ich weiß, jetzt habt ihr auch Borussia Dortmund-Fans, die euch die Bude einrennen. Aber ich will dazu nochmal sagen, ich hatte immer eine sehr große Sympathie zu Borussia Dortmund. Aber dieser Club lässt mich seit vielen Jahren verzweifeln. Und ich weiß, dass sie nicht die Grundvoraussetzung wie Bayern München zum Beispiel haben. Aber sie standen für mich schon so oft an der Schwelle, wirklich die zumindest dauerhafte Nummer zwei zu werden. Aber findest du, dass sie das wirklich sind?
Nee, ich habe ja auch mal bei uns in der Glanzparade gesagt, mich hat das gestört, weil in der Kroos-Ära Klopp und Watzke, wo sie zweimal Meister waren, und ich glaube, wenn sie das Champions-League-Finale in London gewonnen hätten, das hätte schon zumindest eine Annäherung bringen können. Mhm. Haben wir auch schon oft gesagt, dass da auch äußere Faktoren wie der Schiri meiner Meinung nach eine Rolle gespielt haben. Aber das ist egal. Sie hatten zu dem Zeitpunkt eine Frechheit, eine diese Werf, den Bayern entgegenzutreten. Genau. Und auch wenn die Bayern-Fans dann alle gesagt haben, was wollt ihr überhaupt, ne? Und das war irgendwann weg, weil Watzke wollte nur noch, wir sind die Nummer zwei, der zweite Leuchtturm.
Weil es sich natürlich, das war natürlich auch Kokettiererei eine Weile, weil er immer, oh Gott, jetzt, boah, dass ich das nochmal irgendwann öffentlich sage, weil er natürlich immer diese Ausfahrt haben wollte. Was für eine Leistung, dass wir da überhaupt mitmischen. Eigentlich geht das gar nicht. Ja. Und genau das, was du sagst, zu den früheren Zeiten haben sie gesagt, natürlich haben die mehr Kohle als wir. Aber wir sind Borussia Dortmund, wir sind der geile Club und bei uns steht das ganze Stadion hinter uns und deshalb stehen wir am Ende vorne. Heute wird es immer heißen, ja, was erwartet ihr denn von uns? Die Bayern spielen in einer ganz anderen Liga. Das finde ich scheiße. Ups, jetzt habe ich mal Blöpp gemacht.
Sie spielen übrigens auch finanziell in einer anderen Liga, aber trotzdem kannst du ja, Leverkusen hat das gezeigt, auch in einem anderen Jahr das mal machen. Dortmund hätte zuschnappen müssen. Mhm. Und was mir Sorgen macht ist, sie haben ja immer die Mentalitätsfrage, müssen wir jetzt nicht aufmachen. Dieses Jahr haben sie das Problem, sie verlieren jedes Auswärtsspiel eigentlich, haben aber über eine Heimstärke sich einfach in der Tabelle noch einigermaßen gehalten. Jetzt ist das Problem einfach da, dass du jetzt mal ein Heimspiel verloren hast. Sie haben natürlich auch brutales, wie nennt man das, Verletzungspech. Sie haben ja alle eine Krippe gehabt in der Abwehr. Ne? Aber was ich da nicht verstehe, und damit komme ich auch zum Trainer, musst du gegen Bayer Leverkusen auf Teufel komm raus, wir wollen von hinten raus Fußball spielen.
Hat Mario Basler gestern sich tierisch aufgeregt.
Ja, das habe ich auch, ich will es jetzt gar nicht, der macht es ja noch ein bisschen härter. Nur Kobel ist übrigens kein Torhüter für mit dem Fuß immer zu spielen. Und kann ich nicht mal erst versuchen gegen Leverkusen, wo ich weiß, die haben ein Tempo, die kommen so rein, erst mal versuchen ein bisschen Sicherheit für die jungen Leute auch da hinten zu kriegen.
Und jetzt hast du den entscheidenden Punkt gesagt. Du hast zwei von den ganz jungen, völlig Unerfahrenen drin. Erwähnst immer wieder, wie viele Ausfälle du hast. Dann musst du übrigens meiner Meinung nach von vornherein sagen, und Leute, wir machen hier keine Experimente, und auch wenn es Grummeln gibt im Stadion, wenn es auch nur ansatzweise gefährlich wird, hau das Ding auf die Tribüne. Ja. Hau es vorne rein, wie auch immer. Verstehe ich auch nicht. Aber ich bin ja keiner, der so ein Fan davon ist, als Sportreporter, ich bezeichne mich ja noch nicht mal als Journalist, aber als Sportreporter, immer so zu tun, als wüsste ich es besser als der Trainer. Aber ich habe schon auch, ohne Nuri Schein jetzt persönlich was zu wollen, ich habe schon so zwei, drei Fragezeichen. Immer mehr in dieser Saison, weil ich sehe auch, wie viele Ausfälle die haben. Ich habe aber auch, Dortmund gehört auch zu den Clubs, die ich oft in der Konferenz hatte. Also wenn sie Samstag, Samstag das spielen, habe ich die meist. Sind viele Dinge dabei, die ich nicht verstehe, wenn ich ehrlich bin. Und dann, weiß ich, wie geht's dir, wenn du die Interviews hörst und siehst von Nuri Sahin? Wie ist das so, wie wenn du versuchst, du warst ja ein brillanter defensiver Mittelfeldspieler. wenn du in der Kabine sitzt und so wie er auf uns zumindest wirkt, muss man ja vorsichtig sein. Wenn so jemand so mit diesem Auftreten die Ansprache hat, kriegt dich das? Frage jetzt mal ganz provokant.
Nee, und das ist genau das. Ich habe hier vor einem Jahr Emre Can mal relativ heftig kritisiert, weil ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, seit der die Kapitänsbinde hat, schaut der nur noch, wie wirkt denn das, wenn ich laufe? Und Schein habe ich immer das Gefühl, der hat vorher schon überlegt, wie wirke ich in Interviews? Mir fehlt aber dieser Zugriff, der Anpack. Schein kommt ja auch nicht von irgendeinem Top-Verein, wo er schon gezeigt hat, dass er ein Top-Trainer ist, sondern sein Plus ist ja, er hat eine Dortmunder Meister glorifizierte Spielervergangenheit.
Aber Thomas, ganz kurz, wenn du das ist ein spannender Punkt jetzt. Weil du sagst, man hat das Gefühl, er macht sich Gedanken, wie er wirkt.
Ja.
Sind wir da nicht bei meinem Punkt, dass wir mal darüber nachdenken müssen, wo muss ich im Club wirklich was verändern?
Genau. Und wie wirkt das übrigens auf eine Kabine, wenn der Alte in Anführungszeichen da spricht? Also im Moment hält doch nur Schein und sein Legendenstatus als Spieler eine Diskussion von ihm ab. Die haben nach 16 Spielen 25 Punkte. Ja. Das ist doch für Borussia Dortmund
desolat. Pass mit der Hand auf. Das ist immer der Tisch.
Ja, ich arbeite.
Du hast so viel Energie, ne?
Ja, genau, genau, ja. Aber das hält, nur das hält doch im Moment eine Diskussion weg.
Ja, wobei ich glaube, dass sie schon längst geführt wird und es wird auch da verständlicherweise, dafür habe ich kompletterweise Verständnis, wird das versucht, so ein bisschen von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Seid ihr sicher? Seid ihr ganz sicher, dass die auch auf die Tabelle gucken? Was sind es jetzt? Achter, neun, Achter, glaube ich.
Ja, haben, sind natürlich punktemäßig.
So genau, aber die haben 25 Punkte nach 16 Spielen. Das ist genau der Punkt. Also da muss ich sagen, natürlich sind die anderen nicht weg, also außer Bayern und Bayer. Aber das ist, was mich mehr erschreckt, wird ja gerne übrigens immer gesagt, ja, wir gucken auf unsere Entwicklung. Was mich wirklich mehr erschreckt, ist die fußballerische Entwicklung. Das ist das, wo ich sage, es sind nicht nur die Ergebnisse, es ist auch das, wie sie teilweise spielen. Und jetzt rede ich nicht von so einem Ding, dass sie immer spielerisch alles lösen wollen. Die Auswärtsspiele, ich habe das Spiel in Augsburg gemacht. Um Gottes Willen, in Bremen, um Gottes Willen. Das ist nicht das Anspruchsdenken von Borussia Dortmund. Und da muss man sich fragen, wie kommt das zustande? Da können die übrigens auch 15 Angeschlagene oder Ausfälle haben. So dürfen sie nicht Fußball spielen. Das ist für mich der Punkt. Und ich fürchte für Borussia Dortmund, dass das in diesem Jahr, ich meine, ihre Hoffnung ist Eintracht Frankfurt und Manchester City.
Wahnsinn, ich gucke dich einfach nur an. Das wäre jetzt mein nächstes Thema gewesen.
Ja, das ist ja so. Also normal würde ich sagen, Eintracht Frankfurt bis zum Ende der Saison auf safe mit Ekitike und Marmoush vorne, würde ich sagen, ich glaube, dass sie vor Borussia Dortmund landen. Wenn Marmoush geht, fehlen Tore, Vorlagen und Spirit. Weil wenn du mit so einer Mannschaft so eine Saison bisher spielst bis zur Hälfte, dann passiert was. Das nehmen sie dir dann. Und das könnte Borussia Dortmund für die ersten vier den Arsch reichen. Ich bin nämlich genau bei dir. Die beiden oben sind weg und ich glaube auch, Leipzig ist mit Xavi ist das nochmal eine andere Mannschaft. Die sind auch weg, glaube ich. Also natürlich nicht mit den 5 Punkten, die sie mehr haben im Moment, aber ich glaube, die sind wirklich besser auf Strecke gesehen. Aber ich glaube, sie können theoretisch noch Eintracht Frankfurt kriegen, weil, und das fände ich nicht, dass, wenn Dortmund die kriegt, aber wenn Marmoush weggeht, das fände ich so schade. Also A, macht Spaß, den zuzugucken. Und B, tut's einfach gut, dass jetzt mit Eintracht Frankfurt eine Mannschaft, ehrlich gesagt, ja in den letzten Jahren schon immer wieder mal einen guten Ball spielt. Aber die beiden vorne vor allem machen mir unglaublich viel Spaß. Es wäre scheiße, wenn die jetzt plötzlich den verlieren. Ich glaube nicht, dass sie Johnny Burkhardt kriegen. Der bleibt bis Saisonende, glaube ich, in Mainz. Und das wäre irgendwie scheiße. Aber das wäre Borussia Dortmunds Hoffnung, meiner Meinung
nach. Aber was, wie ist das denn eigentlich? Du hast jetzt so ein paar Parameter angesprochen. Frankfurt spielt dieses Jahr endlich mal wieder einen relativ begeisternden Offensivfußball. War ja im ersten Jahr unter Thomas Müller nicht so. Nee. Gar nicht. Hat sich aber weiterentwickelt.
Geil übrigens, dass man dann doch am Trainer ganz festgehalten hat und Props an Krösche wieder richtig die Mannschaft zusammengepasst
hat. Der hat ja eh ein Netzwerk und einen Blick, das ist Wahnsinn. Ist übrigens auch für abgestürzte Traditionsvereine ein Zeichen, denn Frankfurt war ja bis vor 7, 8 Jahren eigentlich auch so fast Fahrstuhlclub und das weiß ich nicht alles. Ne? Geile Arbeit. 80 Millionen, die hier im Raum stehen. Erstmal der Spieler, Marmoush, gehst vielleicht zur City, rettest die Rückrunde, mit dem du vielleicht die Champions League gewinnst und hast die Hoffnung, weil jetzt auch viele Verletzte sind, du kommst leicht in die Mannschaft rein. Der Verein Eintracht Frankfurt, musst du sagen, für 80 Millionen musst du den verkaufen. Was ist, wenn der sich in 2 Wochen eine schwere Verletzung zuzieht? Manchester City, passt der jetzt da direkt rein? Und für ihn willst du nicht vielleicht als Sportler auch was zu Ende bringen mit der Mannschaft und wechselst dann? Ich weiß, das ist eine sehr romantische Vorstellung, weil ja Marmoush schon auch, glaube ich, das nötige Ego hat. Wie siehst du die Gesamtgemengelage?
Ich finde das total schwierig. Und da kommen ja auch dann, wenn man jetzt hier sagt, das verstehe ich deshalb nicht, weil, oder ich verstehe es, weil, kommen hinterher garantiert die, wenn es anders läuft und sagen, der Idiot, was der da vorher erzählt hat. Das ist ja immer das Verrückte. Wenn ich weiß, wie es ausgegangen ist, kann ich es auch vorhersagen, weil das ist ja schon passiert. Zweischneidig. Punkt hast du angesprochen. Ich kann das nicht beurteilen, ob Marmoush mit seiner Art und Weise Fußball zu spielen, wie er gut funktioniert, ob das eigentlich das ist, was Manchester City spielt und braucht. Keine Ahnung. Ich kann mich an viele Passagen erinnern, wo Manchester City viel Ballbesitz hat, den Ball hin und her spielt. Das ist jetzt nicht Marmoush-like, möchte ich einfach mal sagen. Die können das auch anders, aber so. Dann, auf der anderen Seite hast du gesagt, der rettet denen die Saison und werden Champions-League-Sieger. Dann hat er sowieso alles richtig gemacht, weil das wird bedeuten, die werden Champions-League-Sieger und er spielt eine große Rolle. Ja, dann hat er sowieso alles richtig gemacht. Aber wir wissen das nicht. Und dann der Punkt, der dich ja so auszeichnet, wo ja Business-Fußball-Freaks die Motten kriegen. Natürlich wäre das geiler, wenn der sagt, pass auf, die Zeit spricht für mich, ich mache dieses Jahr zu Ende und schieße Eintracht Frankfurt in die Champions League und bin King of Currywurst. Du hast aber auch angesprochen, was ist denn, wenn der sich nächste Woche verletzt? Das ist ja auch für ihn dann doof, weil dann ist auch für ihn der Wechsel übrigens erledigt. Wechselt er und verletzt sich bei Manchester City, würde jeder sagen, oh Gott, um Gottes Willen, wie kann das passieren? Ich kann dir das nicht sagen, was richtig und was falsch wäre. Ich bin genauso Sport- und Fußballromantiker wie du. Mein Wunsch wäre, spiel diese Scheißsaison in Frankfurt zu Ende, schieß die in die Champions League, lass dich feiern und geh dann zu Manchester City. Dummerweise weiß ich nur nicht, ob Manchester City ihn dann mit den Gehaltsvorstellungen etc. noch will. Ich habe keine Ahnung.
Das ist ein guter Punkt. Aber grundsätzlich sage ich, Eintracht Frankfurt ist eine feste Größe in der Europa League, auch international. Was wäre denn der nächste Schritt? Punktuell mal in die Champions League zu kommen. Und ich glaube, da hast du mit Marmoush deutlich bessere Chancen. Auf der anderen Seite, diese 80 Millionen, glaube ich, kannst du dich auch als Markus Kölsche einfach nicht verschließen. Ne? Genau. Weil der Kreislauf ja so ist. Gibt ja auch ein Beispiel in der zweiten Liga. Zivzivace geht vom KSC, ich glaube, für 1,5 Millionen. Das finde ich nicht viel Geld.
Nein.
Und der KSC gibt damit eigentlich die
große Chance,
ganz oben mitzuspielen. Genau, aufzusteigen, vielleicht weg. Klar, vielleicht hat der auch gesagt, ich will unbedingt und dann kriegst du halt noch 1,5 und da reden wir über eine andere Dimension. Aber für Fußballromantiker ist das nichts mehr.
Finger nicht klopfen.
Und du hast einen richtigen Punkt gerade angesprochen. Marmoush, das ist jetzt nicht das Klein-Klein, aber Guardiola hat ja mit Haaland schon versucht, ein bisschen umzustellen. Haaland spielt aber keine gute Saison, auch wenn er im Moment ein bisschen besser da ist. Und da ist Marmoush natürlich ein anderer Spielertyp. Haaland wartet vorne auf die Dinger. Marmoush ist gleichzeitig Einfädler und Vollstrecker. Interessanter Typ, der ja lange als Ego-Shooter gescholten wurde. Und ich finde, er hat schon in Frankfurt ein bisschen gelernt, auf Fußball zu spielen und Verantwortung für eine Mannschaft zu übernehmen.
Ja, die Frage ist halt, in Frankfurt funktioniert das auch und sicherlich auch die Eingliederung als jetzt viel eher Teamplayer, weil er eben doch eine herausragende Rolle spielt. Und da ist auch wieder die Frage, kann man das erwarten direkt bei Manchester City? Keine Ahnung.
Da kniet in der Kabine keiner nieder und sagt, oh, da kommt Marmoush.
Nein, ganz sicher nicht. So, aber nochmal, da auf der anderen Seite, da sitzt ein Berater, da sitzt die Familie von Marmoush und du kriegst Zahlen, die in Frankfurt völlig illusorisch sind. Auch das dürfen wir bei aller Fußballromantik nicht vergessen. Das ist ja ein Berufsfußballer. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Qualität finanzieller Natur. Und er hat ja, jetzt hätte ich fast gesagt, die Garantie, Champions League zu spielen. Da habe ich aber vergessen, wie City gerade dasteht. Ich glaube übrigens trotzdem, dass sie unter die Top 4 kommen in England. Aber es ist... Darum tue ich mich bei solchen Dingen wirklich schwer, das zu bewerten. Weil da steht uns tatsächlich eigentlich nicht zu. Wenn der sagt, nach Abwägung aller Dinge, die ihn wirklich persönlich betreffen, natürlich gehe ich den Schritt, dann muss man das verstehen. Und wir beide jubilieren und gehen nochmal zur Feier des Tages doch einen trinken, weil wir sagen, boah, wie geil, der bleibt wirklich bei Eintracht Frankfurt, wenn er das macht. Aber bewerten möchte ich das eigentlich nicht.
Kommen wir noch zum letzten großen Punkt, Abstiegskampf. Mhm. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal von dir wissen, wie siehst du dieses Urteil Union gegen Bochum? Ich gebe dir mal die Vorlage. Ich habe das damals auch in der Glanzparade, da war ich aber, glaube ich, mit Wolfi gesagt. Für mich ist es ein Eingriff in den Abstiegskampf, weil es werden noch Mannschaften mit reingezogen, die mit diesem Spiel nichts zu tun haben. Ich glaube, es wäre fairer gewesen zu sagen, Bochum behält den Punkt und Union bekommt den einen abgezogen. Weil ich denke, 2 Minuten vor Schluss in Unterzahl ist es jetzt nicht zwingend, dass der VfL Bochum das Spiel gewinnt. Die Person Trebes, die ja auch sehr hart angegriffen wird, da sage ich für mich, vom Bild sieht es jetzt auch nicht so aus, als wenn der so schwer getroffen wurde, wobei man weiß auch nicht, der ist in Anspannung, da fliegt so ein Ding auf dich drauf.
Das kann ja auch übrigens psychisch.
Genau, du stehst vor so einer Kurve, hast einfach echt Schiss. Auf der anderen Seite muss man dann auch sagen, wir sind alle keine Ärzte und wir können das jetzt auch nicht beurteilen. Klar ist, Bochum will, greift nach diesem Strohhalm. Union feuert jetzt ziemlich hart zurück. Mhm. Also ich hätte diese andere Lösung für fairer gefunden.
Ich finde sogar, dass man die Bestrafung für Union punktemäßig ganz weglässt. Ich finde, ich würde sogar Union den Punkt lassen. Wir waren, jetzt wird es natürlich dann rechtlich schwierig, aber wir waren schon wirklich tief in der Schlussphase des Spiels. Das war ein 1-1, machen wir uns nichts vor. Ich weiß, wie schwierig das ist, sowas argumentativ wirklich rechtlich auf die richtigen Füße zu stellen. Ich habe einfach ein Problem damit, wenn irgendwelche Idioten Gegenstände aufs Spielfeld schmeißen, dass die so einen Einfluss auf elementare Entscheidungen einer Bundesliga-Saison nehmen können. Das heißt, da kann am Ende ein Feuerzeugwerfer verändert den kompletten Kampf um den Klassenerhalt, weil plötzlich andere Mannschaften noch viel mehr gucken müssen, oh, jetzt kriegt der Bochum, jetzt haben die doch, Moment, im Kopf, zwei mehr. Es verändert alles. Und wie finden wir raus, was wirklich der Antrieb dieses Menschen war, dieses Feuerzeug zu schmeißen? Und da gibt's ja dann jetzt auch die wildesten Spekulationen. Schickt man dann in den gegnerischen Fanblock Leute, wenn es nicht so läuft, die einfach was schmeißen? Da habe ich tatsächlich auch ein Problem. Mir ist das zu populistisch teilweise, auch von Union-Seite. Aber ich gehe tatsächlich mit, dass ich es falsch finde, am grünen Tisch Bochum die Punkte zuzusprechen. Das finde ich nicht in Ordnung, weil ich denke dann immer daran, was ist die Folge dessen und wer könnte sich wozu befähigt sehen, in Zukunft Einfluss auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga zu nehmen. Da wird mir Angst und Bange. Und von daher würde ich mein Vorschlag wäre tatsächlich, entweder es bleibt beim 1-1 oder ein Wiederholungsspiel. Und eine richtige Strafe soll der Kapskopf kriegen, der das Feuerzeug geschmissen hat. Weil da sind wir dann an dem Punkt, am Ende ist es ja fast egal, ob der Dreves jetzt wirklich spielunfähig war oder nicht. Es gehört sich nicht, Gegenstände auf Menschen zu schmeißen. Das ist ja völlig gaga. So, vielleicht eins noch, meine spontane Reaktion, ich bin ja für Ehrlichkeit, war auch, was macht der denn für ein Theater da? Und dann guckst du übrigens 17 Mal auf irgendwelche Zeitlupen und fühlst dich ja immer mehr bestätigt, dass das Unsinn ist. Und du hast einen guten Punkt gesagt, wir wissen trotzdem nicht, was er gerade gespürt, empfunden hat. Und ich gehe noch weiter, Thomas. Und ich sag dir, wie es ist. Es ist scheiße. Aber natürlich denkt ein Verein in der Sekunde, wenn die sich in der Kabine versammeln, darüber nach, pass mal auf, natürlich legen wir sofort Protest ein. Eigentlich dürften wir gar nicht mehr rausgehen. Und natürlich legen wir Protest ein, da holen wir uns noch zwei Punkte. Und jeder, ich gehe ganz weit jetzt hier, bei euch im Podcast, wenn der Typ hier dein Kumpel im Urlaub ist, dann hauen wir mal richtig einen raus. Und jeder, der behauptet, er würde das in der Situation nicht tun, ist entweder der eine unter 1000, die mag es geben, oder er lügt, fertig, Ende aus.
Hast du vollkommen recht und es ist auch nachvollziehbar, da mache ich Bochum, dass sie darüber nachdenken, nicht mal einen Vorwurf. Übrigens, Mike Leist, du hast mir eben gesagt, du hast ab und zu schon mal reingehört, also der nimmt schon auch Stellung, sagen. Ne? Ja, ja. Aber von dir die Expertise ist natürlich Wahnsinn.
Gar nicht Expertise, ist nur Meinung.
Ja, absolut, genau, Meinung. Aber es ist ja mit Expertise unterlegt. Lass uns noch mal ganz kurz reden. Steffen Baumgart, das ist eine Personalie, die ich relativ interessant finde, weil, ich sag dir auch warum, ich kenne ihn schon relativ lange. Ist irgendwas?
Guck mal kurz auf dein Ding, ob er dir eine Nachricht geschrieben hat. Hier weiß Device struggling to record. Ich hoffe...
Nö, hat mir nichts geschickt.
Okay, er hätte sich ja gemeldet,
wenn er das wäre.
Okay. Also nochmal, Leute, wenn ihr später zuschaltet, wir sind hier unter erschwerten technischen Bedingungen unterwegs. Liegt an mir.
So. Ja. Nein, es liegt an mir. Lass uns noch kurz über Steffen Baumgart reden. Ich kenne ihn lange. Ich habe beim DFB die Medienschulung damals gemacht, als er im Trainerlehrgang war. Mhm. Ich mochte den als Spieler auch immer ganz gern. Ich finde, dass er in Paderborn und in Köln 2 Jahre hervorragende Arbeit geleistet hat. Im letzten halben Jahr in Köln nicht mehr, vielleicht weil er auch einen eindimensionalen Spielstil hat. Mhm. Aber das haben viele Trainer, das ist auch gar nicht schlimm. Beim HSV hat es nicht funktioniert, weil er da eigentlich jedes Spiel offensiv wie ein Pokalspiel angehen muss als der große Favorit. Und jetzt geht er zur Union. Und er war in Köln, hat er gesagt, das ist emotional mein neuer Lieblingsverein. Der HSV war die Jugendbettwäsche. Union ist jetzt eigentlich sein Lieblingsverein. Jetzt gibt es ja schon Leute, die sagen, jetzt fehlt nur noch Hansa Rostock. Wenn du diese Art hast, dich auf den Verein einzulassen und damit auch zu kokettieren, wie groß ist die Gefahr, dann schnell zu verbrennen?
Ich bin so ein bisschen, ich habe den auch geliebt, zuvorderst in Paderborn. Ich habe auch ein Problem damit. Irgendwo stand es jetzt auch, sein dritter Lieblingsclub. Und ich weiß halt nicht, ohne das jetzt zu werten, wie lange das funktioniert, dass du von Stadt zu Stadt reist, von Club zu Club und immer das Gefühl vermittelst, auf seine sehr extrovertierte Art, so geil jetzt hier bei diesem Kultclub zu sein. Ich glaube, aber ich habe das vorher schon gesagt, für mich nutzt sich das tatsächlich ab. Ich habe da ein bisschen Sorge, ob Kult nicht irgendwann zu viel Kult ist und zu wenig Ergebnis. Bin ich noch vorsichtig, aber ich habe die Befürchtung. Mir ist das schon nach Köln in Hamburg ein bisschen aufgestoßen, weil diese ungemein emotionale Verbindung zum FC, und so ist das immer vermittelt worden, und relativ kurz drauf diese ungemein emotionale Bindung zum HSV. Und jetzt Union Berlin, weil da die Frau arbeitet und weil er da gespielt hat. Und ich gönne ihm allen Erfolg dieser Welt und Union hat was, keine Frage. Aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, wie lange geht sowas gut?
Ist so. Absolut. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Geschichte Union Berlin insgesamt eigentlich noch so diesen positiven Drive hat. Und der Urs Fischer wahnsinnig erfolgreich, ganz geiler Typ Fischer, wobei der Fußball jetzt auch nie besonders attraktiv war.
Nee, aber sehr erfolgreich.
Sehr erfolgreich. Jetzt haben sie was versucht mit den Nachfolgern, sind fast abgestiegen. Jetzt ist Baumgart da und du musst dir natürlich auch die Frage stellen. Bei Horst Held habe ich manchmal auch den Eindruck, der hat so 2, 3 Telefonnummern und ruft er immer wieder dieselben Leute dann da an. Ist die Mannschaft für einen Baumgart-Spielstil überhaupt ausgerichtet? Ne? Und du musst jetzt auch sagen, wenn sie die Punkte abgezogen, dann sind sie bei 15. Heidenheim hat das Spiel gewonnen. Dann kann das dies ja. Also ich denke schon, dass die beiden letzten die Favoriten auch auf die Abstiegsränge sind, aber Relegation oder sowas. Und wenn das jetzt in Union nochmal schief geht, dann war es das eigentlich.
Egal, gefühlt, ob der Punkt abgezogen wird oder nicht. Die sind in der Verlosung Relegationsplatz. Ja, genau. Weil Heidenheim, habe ich eine gewisse Sympathie für, glaube ich, kommt noch wieder ein bisschen, hoffe ich. Und Union, was haben die jetzt? 17, ne?
Die haben, ne, 16 haben
16, wir. Genau. 16, so. Wenn sie den Punkt behalten, haben sie 17 oder haben sie dann?
Na, ich glaube, wenn sie jetzt ab.
Nee, dann haben sie 17, wenn sie den behalten.
Ich gucke jetzt
guck mal in die Tabelle, da ist der Punkt noch mit drin.
Ja, ja, klar, weil das ist ja noch nicht rechtskräftig, genau, das Urteil. Ne?
Aber ich bin vollkommen bei dir, während du guckst. Union spielt keinen besonders.
Union hat jetzt 17, das ist vollkommen recht. Werden sie 16.
Spielt keinen besonders attraktiven Fußball und das verzeiht Union und vor allem der Anhang, wenn das über die Maßen erfolgreich ist, über die Erwartungen erfolgreich. Und das hast du richtig gesagt, ist unter Urs Fischer wirklich der Fall gewesen. Das, was da im Moment passiert, lass sie jetzt mal, ich weiß nicht, gegen wen spielen, die haben jetzt ein Heimspiel, englische Woche, glaube ich, verlieren, die anderen da unten gewinnen, dann sind sie ja voll drin. Und dann hast du ja wieder das Problem, dass eventuell dieser schöne Satz die Runde macht, die Anfangseuphorie unter dem neuen Trainer ist direkt verpufft.
Ja, ja, richtig.
So, und dann wollen wir mal gucken.
Union spielt jetzt gegen Augsburg.
Boah, so, das ist natürlich. Wobei, da haben sie gute Karten, weil Augsburg auswärts ist jetzt nicht die absolute Macht.
Ja, und zu Hause ja auch nicht mehr.
Nicht mehr.
Übrigens, ein Wort nur dazu. Torup kam als neuer Trainer, da habe ich gedacht, oh, der bringt ein bisschen neuen Schwung, weil Augsburg ist ja wirklich so, boah, wie Zahnarzt. Ne? Sind immer da, muss immer hin, aber Spaß macht das nicht. Und leider sind sie da irgendwie auch zurückgefallen. Ja. Also das ist spielerisch auch keine Bereicherung.
Nein. Dann lass uns noch was, ich will nicht übernehmen hier in eurem Podcast. Der Mike ist ja auch bald wieder da, aber vielleicht noch, ich möchte zweimal ein Lob loswerden. SC Freiburg, Julian Schuster, Erbe von Streich, alles andere als einfach, sensationell, 2 Punkte mehr als Borussia Dortmund, Stand jetzt. Und natürlich der irre Bo Henriksen mit Mainz 05. Wenn du mir das vor 10 Wochen gesagt hättest, dass wir jetzt darüber reden, dass Mainz, was sind die Fünfter?
Ja.
So. Da hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Ich habe gesagt, ja, Thomas, das ist wieder typisch. Da kannst du auch nach Spilly fahren und Wasserball spielen. Das ist ja völliger Unsinn. Das finde ich schon überragend. Bin auch der festen Überzeugung, dass sie am Ende nicht da stehen. Das wird ein bisschen runtergehen. Aber wenn man immer sagt, ich bin der Überzeugung, die bleiben nicht oben, die bleiben nicht oben, das würde ich instinktiv über Freiburg auch sagen. So, dann haben wir mal darüber gesprochen, was für Sorgen wir uns um Borussia Dortmund machen. Ja, wer wird denn dann am Ende Fünfter, Sechster? Das ist übrigens auch ganz spannend, ne? Keine Ahnung, aber ich möchte es nicht verpassen, bei meinem Auftritt hier in eurem Podcast zu sagen, dass ich den Hut ziehe, weil wir reden übrigens mit Freiburg und Mainz längst nicht mehr über Mannschaften, die keine finanziellen Voraussetzungen haben. Die liegen weit über Clubs wie Heidenheim, wie Bochum, wie Kiel, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die liegen
mittlerweile übrigens auch weit vor Vereinen wie Köln, Schalke und HSV, so,
weil sie jahrelang gut gearbeitet haben.
Und genau,
mehr bessere Platzierung, höhere TV-Einnahmen. So, das haben sich erarbeitet. Aber das sind eben auch keine Armenhäuser der Liga. Das muss man auch bedenken. Und trotzdem, unter den Voraussetzungen, dir wird da garantiert der beste Mann über kurz oder lang immer weggekauft, weil das ist der Preis, den du zahlst. Und dann über eine doch ordentliche Zeit so zu performen, finde ich, muss man unbedingt erwähnen. Darf ich jetzt noch eine, lassen wir zweite Liga weg oder?
Lassen wir weg. Ich sage auch nur noch 2 Sätze. Mich hat es gefreut für Adubolo, dass er in der letzten Minute dieses Ding festhält.
Aber was der vorher gespielt hat. Du hast vorhin gesagt, Kobel ist mit dem Fuß nicht der beste Mann. Hast du schon mal Noah Adubolo mit dem Fuß gesehen?
Ja, vor allem diese erste Szene.
Nicht nur die.
Ja. Ich weiß, und er kam ja als U21-Keeper, dann hat er das Erbe angetreten. Er wird auch von den Fans teilweise kritisch gesehen.
Zu kritisch.
Genau. Ja. Und deshalb hat mich einfach gefreut, dass er es nachher festhält.
Verrückt übrigens wieder, ne? Der lässt zweimal in die Mitte klatschen, kannst ihm zumindest bei einem gar keinen Vorwurf
machen. Ja, beim zweiten Jahr, würde ich sagen.
Genau.
So habe ich es in der Zusammenfassung auch gesagt. Genau. Und dann hält er das Ding. Und zu Mainz noch eins, das muss ich auch sagen. Ich meine, der kommt da eine Stunde vorher, der sieht aus wie so ein übrig gebliebener Vollrocker, der dann mit seinen aber eins ist klar. Es ist jetzt nicht nur noch die Motivationsschiene. Der ist jetzt fast ein ganzes Jahr da und macht einfach Bo Henriksen einen sehr guten Job.
Und Sie haben natürlich mit Johnny Burkhardt einen für Mainzer Verhältnisse unfassbar herausragenden Stürmer da vorne drin. Und dann auch noch einen Deutschen, wie alle jetzt ja sagen, kommenden etatmäßigen Nationalspieler. Wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig, ob das alles so
weil er ja auch eine Verletzungshistorie hat. Ne?
Aber es ist schon eine geile Geschichte. Ich würde gerne, ich hoffe, eure Community sieht mir das nach und deine Zeit lässt es zu. Du bist ja sehr viel beschäftigt. Da waren du bist ja für 26 Sender.
Bist du ja 24 Podcast.
Was sagst du? Es ist was ganz anderes, aber ich muss dich fragen. Und wenn der Mike schon mal weg ist, können wir darüber nicht intensiv, aber kurz sprechen. Da gehen die deutschen Skispringer in eine Vierschanzentournee und es besteht, nachdem 10 Springen absolviert sind und 5-mal Pius Paschke gewonnen hat und Wellinger immer wieder mal auf dem Podest und Geiger, man immer hofft, sie gehen in die Vierschanzentournee und alle sagen, jetzt ist es nach Hannibal 2002 mal wieder soweit. Und dann ist der beste Platz Platz 6 in der Gesamtwertung. Ich glaube, Einzelplatzierung, war überhaupt mal ein Deutscher auf dem Podest? Nein. Es war überhaupt nur einer insgesamt nicht Österreicher
auf dem Podest. Der Schwan, ne? Einmal,
glaube ich. Gregor der Schwan. Ja. Und der beste Platz war der 4. von Pius Paschke zum Auftakt in Oberstdorf. Ja. Und Lisa und ich haben zu Beginn der Vierschanzentournee hier gesessen, als alle sagten, Paschke oder die Österreicher. Und wir haben gesagt, nee, ein Deutscher kann die Tournee nicht gewinnen. Aber jetzt möchte ich weiß, dass du ein passionierter Wintersportler bist. Das konnte ich mit Schmiso früher nie besprechen. Der weiß gar nicht, was Skispringen ist. Der denkt, der schießt einen Puck ins Tor. So, was hast du das auch geahnt oder hast du gesagt, dieses Jahr packen sie es mal wieder in Form von Paschke wahrscheinlich?
Also was Paschke natürlich dieses Jahr leistet, ist erstmal
überragend.
Mit 34. Super. Also jahrelang. Wellinger ist ja punktuell auch immer zu sowas in der Lage. Gerade bei so Olympia, so Tagesereignissen. Ich glaube, ganz einfach gesagt, eine Tournee mit diesem medialen Interesse, es sind ja nicht nur die 8 Springen auf 4 Stationen, also die 8 Sprünge, sondern es geht vorher los. Dann wird dir vorgerechnet seit 23 nicht. Und Hannawald hat damals alle gewonnen und das Duell gegen die Österreicher. Ich glaube, wir sind in manchen Sportarten, das hört sich jetzt hart an, nervlich nicht in der Lage.
Weißt du noch, was wir früher mit den Mannschaftssportlern immer verzweifelt
sind? Mit den Handballern zum Beispiel.
Basketballer,
Handballer oft. Ja. Übrigens, apropos, ich war ja in Paris, was die Volleyballer gespielt haben, wie die gegen Frankreich verschissen wurden.
Viertelfinale
mit dieser roten Karte und sowas. Ne? 2-3 verloren. Ich glaube einfach, dass es... Sie schaffen es nicht, dieses riesenmediale Ding, und Platz 4 in Oberstdorf war ja noch völlig okay, da war ja noch was drin, dann kommen ja Berg Isel ist der Schicksalsberg der Deutschen und sowas. Mittlerweile ist das eine imaginäre Zahl, die da hinten rumgeistert. Und ich habe bei Pius Paschke gedacht, der kommt zumindest unter die ersten 3. Wir wurden ja von den Österreichern weggesprungen. Ein Wort nur für Kraft hat es mir leid getan. 7 Minuten da oben hängen, das war scheiße.
Ja, also für alle Nicht-Wintersport-Fans, die wahrscheinlich hier zuhören, wir sind Allround-Sport-Fans und viele von euch werden das mitbekommen haben. Joe Fenech gewinnt vor Jan Hörl 1,4 Punkte und 4,1 Punkte nach 8 Sprüngen über 4 Stationen. Stefan Kraft, und der musste wirklich ja knapp 10 Minuten da oben sitzen wegen der Windverhältnisse. Und du sitzt da oben zum Flug, zum Titel. Und ich glaube, die nervliche Anspannung, das hat er übrigens, wie ich finde, noch sehr gut gemacht unter den Bedingungen, wie bitter, sich dann mit den Landsleuten freuen zu müssen, in Anführungsstrichen, Geschichten, die der Sport schreibt. Ich wollte das hier unterbringen, weil ich weiß, wie sehr du in anderen Sportarten auch unterwegs bist. Und ich finde, die Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts haben das Recht, auch das zu wissen. Jetzt gib mir doch deinen Tipp, wer wird Handball-Weltmeister?
Oh, das ist eine gute Frage.
Ist eine einfache.
Ja, ich habe unseren Weg durchgerechnet. Wir spielen ja gegen die Dänen erstmal in der Hauptrunde und kommen dann im Viertelfinale gegen Schweden oder Norwegen.
Genau.
Das ist schwierig, wenn wir in Norwegen spielen müssen. Ich sage, wir holen eine Medaille und natürlich wird Dänemark Weltmeister.
So, sehr viel Richtiges. Die Schweden würde ich nicht so schwierig einschätzen. Die haben große Verletzungsprobleme.
Aber die Norweger.
Die Norweger mit dem Publikum. Wie Florian Schmidt-Sommerfeld sagen würde, ist ja ein riesen Heimvorteil für die Schweden. Die spielen ja zum Großteil in Oslo. Das ist eine Pflaume. Ich glaube übrigens auch, dass Deutschland haben ja auch ein paar Ausfälle, wird gerade für die Tiefe in der Mannschaft nicht so einfach. Aber ich sehe auch eine gute Chance, zumindest Viertelfinale. Aber reden wir so nicht immer, ne? Und dann oft ist man dann ja auch schon zufrieden. Ich finde, Halbfinale muss der Anspruch sein. Und dann wäre es doch geil mal, ja, wobei Dänemark zu schlagen ist.
Nee, das glaube ich nicht. Vor allem, das muss ich sagen, tut mir heute noch weh, wie die uns leider im Finale vorgeführt in Paris, haben.
Ich glaube aber in Lille war es Finale.
Genau, aber ich glaube trotzdem, dass diese Siege gegen Frankreich und Spanien was mit der Mannschaft gemacht haben. Wir können noch enge Spiele gewinnen. Da sind wir ja jahrelang verzweifelt, wenn Zerbe mit 2,19 abgedreht hat dann in einem entscheidenden Wurf. Wenn du jetzt keine Frage mehr hast, dann darf ich dir nur sagen, Mike Kleiss ist echt ein Fan von dir. Und der hat mir schon zugerufen, er ist neidisch, er möchte einmal innerhalb des nächsten Jahres mit dir einen machen.
Ja, können wir denn nicht auch zu dritt? Geht das
auch
nicht
das auch?
Müssen wir den Techniker mal fragen? Oder Lisa, wie sowas funktionieren kann?
Also Lisa Buschis Frau hat heute dafür gesorgt, dass der Technikchef hoffentlich damit was anfangen kann. Buschi, ich möchte aber eins...
Ich hoffe vor allem, dass das alles funktioniert hat. Ja. Manchmal zeigt er mir an, Device struggling to record, aber das könnte auch den...
Aber dann, der ist manchmal liegt der auch ein bisschen nach, da muss das dann noch nachaufzeigen.
Warte, ich ruf mal Lisa. Lisa?
Ja.
Kannst du mal eben ein Foto machen, weil ich muss Werbung machen für, und dann machen wir dann noch ein zweites Foto von irgendeinem so Braungebrannten, der am Ballermann liegt und sagt, das wäre der Kleiss. Das ist er aber gar nicht. Er ist weder Ballermann noch Mallorca-Bräune. Das habe ich gelernt.
Ganz genau, ganz genau.
Er muss ja ein guter Typ sein.
Super Typ.
Ich meine, wäre das mit dir über so lange Zeit aus?
Und diese Stimme vor allen Dingen. Guck mal, Lisa macht das sensationell. Ich möchte aber noch eins sagen, Buschi, ganz zum Schluss, weil wir dann oft auch nochmal darüber reden, Sachen, die einen so ein bisschen beschäftigen, weil es ein bisschen länger her ist. Also Teddy de Beer, muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich am Schluss auch nochmal sagen für die Jüngeren, die wir haben. Ich habe selten in diesem ganzen Geschäft einen unaufgeregteren, sympathischeren, besseren Typen als Teddy de Beer kennengelernt. Und ich habe jetzt überhaupt keine große persönliche Verbindung zu ihm, dass du, wie vielleicht mal mit Roman, mit dem ich auch zusammengearbeitet habe. Aber Teddy de Beer, ich kenne ihn, Pokalsieg, das war ja der erste Erfolg von Dortmund nach langer Dürre.
89
gegen Werder, 4-1. Dann als loyale Nummer 2 hinter Stefan Kloß mit den ganz großen Erfolgen. Torwarttrainer, jetzt Repräsentant des Vereins. So ein netter Typ, der immer ein Lächeln hatte, ein Handshake. Das in diesem Geschäft, also das wollte ich schon noch sagen, das ist mir echt nahe gegangen, als ich das am Neujahrstag gehört habe.
Mir genauso, da gibt es ganz viele Gründe. Ich bin ja noch ein bisschen älter als du. Ich bin 60 geworden letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und dann ist übrigens jemand, der so jung verstirbt, da denkst du dann noch dreimal anders, hat jetzt nichts mit Egoismus oder so zu tun. Und ich habe eine gemeinsame Geschichte auch mit ihm, weil ich Borussia Dortmund ich komme aus Hagen in Westfalen, ist einmal über die Hohen Seeburg drüber fahren, dann bist du in Dortmund. Also ich habe da eine ganz enge Verbindung. Und genau das, was du sagst, Teddy de Beer ist für mich das klassische Beispiel. Klar, das ist seine aktive Zeit ist lange her und heute sind andere Zeiten, aber man kann so herrlich normal und Mensch bleiben in diesem Business. Ich weiß, er war nicht zu diesen Social-Media-Zeiten und so aktiv, aber wenn mich der Eindruck nicht täuscht, ist er nach seiner aktiven Karriere als Torwarttrainer, als Repräsentant des Vereins immer dieser gleiche, sehr bodenständige, nahrhafte Mensch geblieben. Da schließe ich mich dir an und da sage ich auch nur meine Gedanken und mein Mitgefühl ist natürlich bei den Freunden und bei der Familie, bei den Hinterbliebenen, ganz klar.
Ganz
toller
genau.
Mensch.
Ganz genau. Und wenn es irgendwie sowas gibt und so eine Fußballmannschaft im Himmel, dann ist Teddy sicherlich der Torwart. Ja.